Um 0.10 Uhr finden sich auf dem obersten Deck, das wegen der hier vertauten Rettungsboote auch Bootsdeck genannt wird, die ersten Passagiere ein. Die meisten sind aus der ersten Klasse. Manche haben Abendgarderobe an, andere stehen in ihren Bademänteln da. Wiederum andere haben sich ihre Pelzmäntel über ihre Nachthemden geworfen. Alle tragen Rettungswesten. Obwohl sie mit eigenen Augen sehen können, dass das Vorschiff bereits deutlich tiefer im Wasser liegt und die Titanic Schlagseite nach Backbord hat, glaubt keiner, dass sein Leben in Gefahr ist.
Um die Passagiere zu beruhigen, damit keine Panik ausbricht, beginnt um 0.15 Uhr die Musikkapelle im Salon der ersten Klasse laute, fröhliche Musik zu spielen. Die 8 Musiker geben ihr Bestes.
0.30 Uhr. Als der zweite Offizier Lighthouser auf der Backbordseite und der erste Offizier Murdoch auf der Steuerbordseite mit der Beladung der 16 Rettungsboote beginnen wollen, mag keiner der Passagiere die kippeligen Bötchen besteigen, die inzwischen auf der Außenseite der Reling an Kränen aufgehängt 18 Meter über dem Wasser baumeln.
Es ist selbst unter günstigen Umständen eine riskante Angelegenheit, ein vollbelegtes Boot mitten in der Nacht 18 Meter tief abzufieren.
Keiner mag in den Rettungsbooten in die Tiefe fahren und sich in der finsteren Nacht auf dem schwarzen Ozean aussetzen lassen. Auf der Titanic fühlen sie sich weitaus sicherer als in diesen Nussschalen da draußen auf dem Meer. Das große Schiff ist hell erleuchtet. Wenn die Kapelle noch spielt, kann es nicht so schlimm sein, denken die Menschen an Bord. Sie warten erst einmal ab.
Lighthouser bedauert jetzt, dass die Besatzung kein einziges Rettungsmanöver geübt hat. Er weiß nicht einmal, ob die Bötchen auf dem langen Weg nach unten nicht auseinanderbrechen, wenn sie voll beladen sind. Manche der Passagiere fragen ihn, wie er die Situation einschätzt. Seine lächelnde Antwort, an die er zu diesem Zeitpunkt selber noch glaubt, es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Er hofft, dass die Titanic bald ihr Gleichgewicht wiederfinden wird. Aber dann kommen ihm Zweifel, denn er behält eine schmale Nottreppe im Blick, die an der Schiffsaußenwand vom C-Deck bis hinauf zum obersten Deck führt und merkt sich, bis zu welcher Stufe das Wasser gestiegen ist. Ihm wird mulmig, als er beobachtet, wie rasend schnell das Wasser diese Treppe hochklettert.
Der Anblick des kalten, grünen Wassers, das geisterhaft die Nottreppe hochkroch, prägte sich mir unauslöschlich ein. Schritt für Schritt stieg es höher und bedeckte ein Licht der elektrischen Treppenbeleuchtung nach dem anderen. Die Lichter leuchteten unter der Oberfläche auf irritierende, angstmachende Weise noch einige Momente weiter.
Während auf dem Bootsdeck die Rettungsmaßnahmen schon laufen, drängen sich die Passagiere der dritten Klasse noch durch das Labyrinth der Gänge. Koffer und Kisten in den Händen, die Kinder mit sich schleifend. 7 Kilometer sind die Korridore lang. Viele Auswanderer können die englische Beschilderung nicht entziffern. Immer wieder geraten sie auf der Suche nach dem Deck mit den Rettungsbooten in eine Sackgasse, enden vor einer verschlossenen Tür. Einige schlagen sich auf eigene Faust durch. Ein einziger Steward lotst eine kleine Gruppe von Frauen und Kindern über Schleichwege aufs Bootsdeck. Ein Befehl, sich um die Menschen im Bauch des Schiffes zu kümmern, ist nicht erteilt worden. Sie sind sich selbst überlassen. Da es dritte Klasse Passagieren verboten ist, sich in den Gesellschaftsräumen der ersten Klasse aufzuhalten, versucht ein Matrose, die Tür, die vom Treppenhaus der dritten Klasse in die erste Klasse führt, abzuschließen. Eine wütende Menge tritt die Tür ein, stürmt endlich an Deck. Aber viele Passagiere der unteren Decks warten einfach nur ab. Sie versammeln sich im Speisesaal der dritten Klasse. Irgendwann wird ja wohl jemand auftauchen und ihnen sagen, was sie tun sollen, so hoffen sie. Als niemand kommt, beten sie gemeinsam den Rosenkranz.
Lighthouser redet oben auf dem Bootsdeck mit Engelszungen auf die Frauen ein, doch bitte die Boote zu besteigen.
Steigen Sie jetzt bitte ein.
Aber die meisten Frauen wollen bei ihren Männern bleiben. Die Passagiere ahnen nicht, dass es in den Rettungsbooten nicht genug Plätze für alle gibt.
Kommen Sie, wer macht den Anfang?
Endlich reichen die ersten Damen Lighthouser die Hand. Er hilft ihnen sicher über die Reling und ins Boot. Das erste Rettungsboot, das dann um 0.55 Uhr mit Hilfe der Schwenkkräne herabgelassen wird, ist nur mit 28 Personen besetzt. obwohl es 65 Menschen aufnehmen könnte. Mehr Passagiere finden sich nicht bereit einzusteigen.
In dem Moment, in dem sich das erste Rettungsboot auf seine ungewisse Reise macht, hört das Donnern und Zischen aus den Entlüftungsrohren auf. Aller Dampf ist nun aus den Heizkesseln entwichen. Es ist von einem auf den anderen Moment sehr viel stiller an Bord. Man hört die Musik. Man hört das Quietschen der Flaschenzüge, während die Rettungsboote herabgelassen werden.
Hier spricht der Kapitän. Frauen und Kinder zuerst.
Den Männern wird zunächst selbst dann der Zutritt zu den Rettungsbooten verwehrt, wenn sich keine weitere Frau findet. Leitholler hält sich an die Anweisung vom Kapitän und lässt nicht mal zu, dass John Jacob Astor seine schwangere Frau Madeleine begleitet. Er weist den Milliardär zurück. Auch die nächsten Boote werden kaum zur Hälfte voll.
Und ab!
Um 1.10 Uhr wird auf der Steuerbootseite Boot 1 mit nur 12 Personen zu Wasser gelassen. 40 hätten hier Platz gehabt.
Rudert zu dem Schiff hin. Da seid ihr in Sicherheit.
Das zögerliche Verhalten der Passagiere ändert sich erst, als das Vorschiff immer mehr versinkt, als die Möbel in den Gesellschaftsräumen ins Rutschen geraten und ununterbrochen Notfallraketen abgefeuert werden. Die Boote werden ab sofort voller. Jetzt bricht stellenweise Hektik aus.
Halten die Kinder auf den Plätzen, bewahren Sie Ruhe. Und ab!
Als das Boot auf dem Wasser angekommen ist, sieht Leitholler wieder einmal zu der schmalen Nottreppe hin. Das Wasser hat bereits das C-Deck erobert. Es hat die luxuriösen Möbel aus den Kabinen herausgeschwemmt. Stühle, Tische treiben umher, auch eine Kommode. Es wird ernst. Leitholler ist von der ganzen Anstrengung durchgeschwitzt, bis auf den Schlafanzug, den er unter der Hose und dem Pullover noch trägt, und entledigt sich jetzt seines Mantels. Höchstens 3 Rettungsboote sind noch übrig. Sie müssen so schnell wie möglich beladen werden, sollen sie noch Nutzen bringen. 3 Boote für 1.500 Menschen. Leitholler fragt sich in dem ganzen Gedränge mit wachsender Wut im Bauch, warum es nicht gelingt, die Besatzung von dem Schiff nur wenige Meilen voraus wachzurütteln.
Immer wieder hatte ich die Lichter des Schiffes erwähnt, um die Hoffnungen der vielen Menschen hochzuhalten. Jetzt wurde mir klar, dass sie alle schon bald im eisigen Wasser um ihr Leben kämpfen würden.
Als klar wird, was die Stunde geschlagen hat, gibt es ergreifende Abschiedsszenen an Deck. Der letzte Blick in die Augen eines geliebten Menschen schmerzt bis ins Innerste. Auch Ida Strauss, die Frau des reichen Kaufhausbesitzers Isidor Strauss, hat Abschied von ihrem Mann genommen und ist dabei, Rettungsboot Nummer 8 zu besteigen. Aber dann überlegt sie es sich noch einmal anders. Sie geht zurück zu ihrem geliebten Mann.
Wir haben so viele Jahre zusammengelebt. Jetzt will ich auch dahin gehen, wo du hingehst.
Die beiden nehmen sich an der Hand, setzen sich in die Deckstühle und werden inmitten der ganzen Aufregung um sie herum zusammen still.
Manche Männer der ersten Klasse geben sich auffallend gelassen, so als wollten sie aller Welt zeigen, wie sich ein Gentleman bei Schiffbruch verhält. Sie sitzen scheinbar völlig unbeeindruckt im Rauchsalon und ziehen an ihren Zigarren. Der reiche Kupferbaron Benjamin Guggenheim geht, nachdem er seine Geliebte zu den Rettungsbooten begleitet hat, in seine Kabine, zieht seine Abendgarderobe an, begibt sich wieder an Deck.
Wenn ich schon untergehen muss, dann doch bitte schön als Gentleman. Diese Rettungsweste ist einfach ridiculous, lächerlich.
Um 1.30 Uhr liegt der Bug so tief im Wasser, dass es schwer wird, sich bei dieser Schieflage auf dem Deck zu halten. Nicht alle Passagiere sind geweckt worden. Alle, die vergessen worden sind, purzeln jetzt aus dem Bett. Erschrocken stellen sie fest, dass ihre Kabinen unter Wasser stehen. Jetzt bricht unter Deck Panik aus. Der erste Offizier Murdoch erscheint neben Leitholler.
Leitz, weißt du, wo die Pistolen sind?
Ich habe die Waffen weggeschlossen.
Ja, mir gefällt es auch nicht. Aber wer weiß, was passiert, wenn die Leute merken, dass sie keinen Platz im Rettungsboot bekommen.
Der erste Offizier nimmt die Waffen an sich und händigt auch Leitholler und dem Offizier Lowe je einen der Revolver und eine Handvoll Kugeln aus.
Vielleicht wirst du ihn noch brauchen.
Wenig später ist es dann soweit. Der fünfte Offizier Harold Lowe sitzt in einem Boot, das gerade aufs Wasser abgefiert wird, als er über sich ein paar junge Männer entdeckt, die gerade dabei sind, über die Reling zu klettern. Sie haben tatsächlich vor, von oben in das an einem Kran baumelnde, wackelige, mit Frauen und Kindern voll besetzte Boot zu springen.
Ich sah Leute an der Reling des Schiffes und sie starrten mehr oder weniger wie wilde Tiere, bereit zu springen. Daher brüllte ich und schoss.
Die Männer ziehen gerade noch rechtzeitig den Kopf ein.